Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Wir haben viel Post bekommen auf unseren letzten Podcast. Kirsten Schubert hat uns erzählt, wie das damals war, als ihr Vater unerwartet gestorben ist und dann eine ganz schwierige Situation entstanden ist, weil der Nachlass nicht, ich will mal so sagen, geregelt war, wie er geregelt hätte sein können. Kirsten hat eine Firma geerbt, in der sie dann nicht das Sagen hatte.
Nun ist das ein besonderer Fall. Nicht jeder erbt eine Firma und trotzdem sollte man sich darum kümmern, was passiert, wenn man stirbt.
Wir haben viele Mails bekommen nach der letzten Folge, weil Kirsten Schubert sehr eindringlich und berührend erzählt hat. Und eine dieser Mails kam von jemand, der uns neugierig gemacht hat.
Bärbel Amels hat uns geschrieben und Bärbel Amels ist Generationenberaterin.
Was das ist, wird sie uns gleich erklären. Heute reden wir über den Nachlass und Erben, und zwar, wenn man keine Millionen der nächsten Generation hinterlässt. Hallo Bärbel Amels, guten Tag.
Guten Tag, Frau Amels.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich.
Was macht eine Generationenberaterin?
Ja, eine Generationenberaterin begleitet Menschen und Familien, im besten Fall eben auch über mehrere Generationen, dabei vorbereitet zu sein auf den Notfall und oder auf den Todes- und Sterbefall. Wir wollen uns ja jetzt heute mehr mit dem Todesfall beschäftigen. Notfall muss ja nicht unbedingt Todesfall sein oder umgekehrt. Und dieses Vorbereitetsein, da geht es eben darum, dass rechtzeitig sich darum gekümmert wird, wie die Generationen untereinander für den Fall der Fälle vernetzt sind. Das heißt, rechtlich, finanziell, organisatorisch und sicherlich auch emotional, was kann vorbereitet werden, damit dann zum Zeitpunkt X ja Handlungsfreiheit da ist und vor allem Raum und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, vor allem natürlich auch für die Trauer und den Abschied.
Ich habe noch eine Verständnisfrage, Frau Amels. Notfall bedeutet das, wenn jemand ins Krankenhaus muss, also so Patientenverfügung und diese Dinge?
Ja, die Patientenverfügung ist ja vornehmlich eigentlich dafür ausgerichtet, für den Fall, dass ich mich selber nicht mehr äußern kann, vornehmlich im Sterbeprozess. Mit Notfall ist vor allem auch gemeint, wenn ich vorübergehend nicht in der Lage bin, mich zu äußern, weil ich vielleicht unfallbedingt liege ich im Koma, ich muss also gar nicht sterben. Wer darf mich in dieser Zeit vertreten? Wer darf für mich Entscheidungen treffen? Wer darf Handlungen vornehmen? Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Das geht nur mit einer Vorsorgevollmacht, die eben auch zum Vorbereitetsein dazugehört.
Wenn man das nicht gemacht hat, dann kann es passieren, dass ein Betreuer eingesetzt wird, ein Anwalt oder ein Rechtspfleger, der gar nichts mit der Familie zu tun hat. Stimmt
das? Ja, das ist so. Das ist im BGB geregelt. Wir haben hier in Deutschland tatsächlich kein Vertretungsrecht. Die einzigen Menschen, die vertreten werden dürfen, sind Kinder bis 18 Jahre. Und danach haben wir niemanden mehr. Wir haben zwar jetzt seit Anfang des Jahres ein sogenanntes Notvertretungsrecht für Eheleute. Die dürfen sich in medizinischen Fragen aber sehr eingeschränkt für 6 Monate vertreten, ersetzt aber nicht die komplette Vorsorgevollmacht. Nur dadurch ist eigentlich jemand, den ich bevollmächtigte, absolut frei in seinen Entscheidungen.
Frau Amels, wie wird man denn Generationenberaterin?
Generationenberatung ist eine zertifizierte Ausbildung bei der IHK. Die kommt ursprünglich aus der Finanzwelt. Ich komme ja auch ursprünglich aus der Finanzenwelt und beschäftigt sich eben hauptsächlich genau mit diesen Notfallgeschichten und eben auch Erbe und Testament, dass eben Menschen, die sich in ihrem Leben was aufgebaut haben, das natürlich auch sichern, wenn eben jemand sterben sollte oder vielleicht verunfallen sollte, dass die Angehörigen auch alle nötigen rechtlichen Verfügungen rechtzeitig zur Hand haben. Und ich habe das für mich so ein bisschen ausgeweitet, dass ich eben auch nochmal den Tod selber und auch das Thema Bestattung und Abschied dazugenommen habe, denn ich weiß auch, wenn das nicht vorbereitet ist, dass das auch ganz große Auswirkungen haben kann.
Frau Amels, viele Menschen, mit denen wir hier reden, haben auch eine persönliche Geschichte, was dieses Thema angeht. Man kann das ja theoretisch angehen, dass man die ganzen Verordnungen und Gesetze kennt und daraufhin Leute berät. Aber es ist natürlich noch was anderes, wenn man selbst Erfahrungen gemacht hat, die einen vielleicht auch dahin gebracht haben, dass man gesagt hat, okay, ich nehme das, wie Sie gerade sagten jetzt, Bestattung und Abschied dazu. Wie ist bei Ihnen?
Ja. Ja, also ich bin, ich sag mal, dieser reine Generationenberater oder Beraterin, da bin ich jetzt tatsächlich aus beruflichen Gründen drauf gestoßen, wobei das schon irgendwie einen Zusammenhang ergibt, weil mein Vater ist relativ plötzlich gestorben vor 4 Jahren. Mein Vater hatte tatsächlich das Rechtliche, das Organisatorische, das war bei uns 1A vorbereitet. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, wir sind echt so eine Vorzeigefamilie, aber was null vorbereitet war, war das Thema Bestattung. Natürlich, wir wussten, wo mein Vater beerdigt werden wollte und auch, dass es eine Erdbestattung werden sollte. Aber ich wusste nicht, was es für Unterschiede zwischen Bestatter und Bestatterin gibt. Und ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Da habe ich echt ein kleines Trauma davon getragen, wenn ich aus heutiger Sicht weiß, was alles möglich gewesen wäre, um ihn zu verabschieden und was der Bestatter null mit uns kommuniziert hat. Und deswegen ist neben all den rechtlichen Dingen, die wirklich wichtig sind zu regeln, versuche ich wirklich meine Familien, die ich begleite, auch dazu sensibilisieren, rechtzeitig, vielleicht auch schon, wenn noch gar keiner krank ist und wenn wir noch alle gesund sind, sich schon mal Gedanken zu machen, welcher Bestatter, welche Bestatterin oder Bestattungsunternehmen kann meine Familie denn im Todesfall so begleiten, dass es denen gut geht und dass sie, ich sage mal in Anführungszeichen, gesund einen Trauerprozess starten können? Das hat mir gefehlt. Und ich habe danach eben, und zwar in Ihrem Hause, Herr Roth, die wunderbare Erfahrung gemacht in der Kölner Filiale, eine Abschiednahme von meiner besten Freundin, die plötzlich verstorben ist. Und das war phänomenal. Das war mit das Eindrucksvollste, was ich hier erlebt habe und auch die Familie sagt. Also so war der Abschied ein ganz anderer, ganz fantastisch.
Dankeschön. Also es freut mich natürlich, das sehr zu hören. Und ich stand ja auch mit dem Philipp, der sie begleitet hat in der Zeit, in der Kommunikation. Und daraus ist ja eigentlich sogar auch etwas wie eine Beziehung irgendwo entstanden. Sie sind ja dann auch immer weiter im Kontakt geblieben. Richtig. Und so, dass wir das Thema natürlich auch schon vor dem Brief auf dem Schirm hatten. Und das ist ja ein großes Thema, das wir gerade mit dem Vorbereitetsein auch haben. Wir haben ja momentan auch den Herrn Standhardt, der ja dieses Abflugbereit, sage ich mal, vorbereitet. Ich finde das immer ganz interessant, weil das natürlich Plan und Wirklichkeit ist. Und gerade all diese Themen wie Patientenverfügung, Generalvollmacht und so, ja immer ganz viele Eventualitäten irgendwo erfordern, ne? Und man manchmal natürlich in so Graubereiche kommt. Wie geht man das denn alles an mit all den Möglichkeiten und was gehört eigentlich grundsätzlich in so einen Plan hinein?
Also ich glaube, dass das Wichtigste ist erstmal, dass sich die Familien oder die Menschen, die ich begleite, dass die sich einlassen. Ich glaube, der größte Fehler ist zu meinen, wir müssen hier mal etwas abarbeiten. Denn dieses Vorbereitetsein, ich nenne das gerne so als Überbegriff für alles, ist eigentlich keine Frage der Zeit oder mal eben etwas, ein Punkt auf der To-Do-Liste, sondern das ist eine Frage der Haltung und der Einstellung und der Verantwortung der Menschen gegenüber, die mir wichtig sind. Mir ist eben ganz wichtig auch dieses Bedürfnisorientierte, dass wirklich die Bedürfnisse aller Beteiligten mit aufgenommen werden. Und es geht nicht darum, irgendetwas schnell zu verfassen oder downzuloaden oder auszufüllen, sondern auch zu gucken, wie eine Familie, ich fange immer mit einem Familienstammbaum an, wie die überhaupt miteinander verknüpft sind, sei es rechtlich, haftungstechnisch, so Pflege ist ja auch so ein Riesenthema. Pflege zum Beispiel kann auch ein Notfall werden, dass plötzlich einer aufgrund eines Unfalls oder ältere Menschen ein Oberschenkel-Halsbruch oder was plötzlich zum Pflegefall werden. Und es gibt tatsächlich Familien, da sind die Eltern Mitte 80, da ist noch nie darüber gesprochen worden, was passiert eigentlich, wenn unsere Eltern ein Pflegefall werden? Weil das ist ausgegrenzt worden, weil darüber spricht man nicht. Und gerade, ich glaube, wir sind ja jetzt hier mal so alle eine Generation, wir drei, wir sind ja diese sogenannten Kriegsenkel. Und unsere Eltern aus den 30ern Jahrgängen plus minus, da ist es nicht selbstverständlich, dass da so offen drüber gesprochen wird. Und fang also mit einem Familienstammbaum an, dass man einfach guckt, wo steht die Familie und was hat eigentlich eine Familie für eine Vorstellung, weil auch Notfall und Tod bedeutet ja für jeden, ich meine, Tod ist natürlich eine Tatsache, aber es bedeutet ja für jeden auch was anderes. Und für mich ist immer ganz wichtig, auch nicht nur, dass wir gucken, wie wir zu den Ergebnissen kommen, sondern auch das Wie. Denn bis diese ganzen Themen mal abgehandelt sind, das dauert schon ein paar Wochen oder auch Monate. Und da ist es schon erforderlich, dass die Menschen sich einlassen und wir genau gucken, was ist wichtig, was ist vielleicht auch vernachlässigenswert, was können wir vielleicht später machen und dass wir dann, wenn wir das alles geklärt haben, die entsprechenden, ich nenne das immer gerne Gewerke, dazu holen noch, sprich Steuerberater, Anwalt, Notar. Es ist auch so, dass viele denken, wenn man zum Notar geht, dann ist man safe, dann hat man alles gemacht. Das höre ich also ganz oft. Ja, nee, wir haben alles gemacht in der Familie, wir waren beim Notar. Es weiß dann in den wenigsten Fällen jemand, was da eigentlich gemacht worden ist, was da drin steht. Natürlich ist das, was der Notar macht, absolut rechtssicher. Da geht es tatsächlich um die Formulierung, um die Formvorschriften. Und dennoch würde ich sagen, dass der Notar derjenige ist, der Letzte in der Kette ist. Der ist dann derjenige, der das alles praktisch wirklich umsetzt und in rechtssichere Form gießt. Aber all das vorher, das mache ich also als Generationenberaterin mit den Kunden.
Am Ende hat jeder ein Familienhandbuch in der Hand mit allen Informationen, Vollmachten, Verfügungen, Fristen, Adressen, Hinweisen, damit in der emotionalen Ausnahmesituation an alles gedacht ist. Bevor wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, warum macht es Sinn, das alles so vorzubereiten, Frau Amels?
Also natürlich A, um, wenn wir jetzt vom Abschied, vom Tod sprechen, damit einfach dafür Raum und Zeit da ist, wirklich sich zu verabschieden oder wie ich immer so schön sage, für die wirklich wichtigen Dinge, ja, das kennen wir ja von vielen, die sagen, oh mein Gott, bis zur Beerdigung, ich war nur beschäftigt mit irgendwelchen organisatorischen Dingen, die sind natürlich erforderlich, aber wie viel einfacher ist es, und das kann ich jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn Sie wirklich nur abarbeiten müssen, wenn Sie vorher auch mit demjenigen, der verstorben ist, das besprochen haben. Das ist auch so eine Empfehlung, die ich gerne gebe. Viele sagen, ich habe alles aufgeschrieben für meine Angehörigen. Die wissen genau, in dem und dem Regal steht ein Ordner. Aber wenn Sie diesen Ordner als Hinterbliebenen in die Hand nehmen und haben den noch nie vorher in der Hand gehabt, dann möchte ich behaupten, dann ist das im Zweifel auch nicht unbedingt die optimale Hilfe. Ich finde ganz wichtig, dass man auch mal einen sogenannten, ich nenne es gerne Familienhandbuch oder Leitfaden, mit der ganzen Familie mal durchspricht. Vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber vom Aufbau her, von der Struktur. Dass da nicht auch noch mal was Neues und Unbekanntes auf einen zukommt, was ja mit dem Tod für viele sowieso schon ganz neu und traurig ist, ja? Und all das gibt wirklich Halt im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Buch gibt Halt, wenn ich es in der Hand halte. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, und das hatten wir ja in der Podcast-Folge mit der Frau Dr. Schubert, ja, wenn Dinge eben auch, was das Erbe anbelangt, nicht geregelt sind. Mich hat das sehr beeindruckt. Ich habe mir auch direkt bei ihr das Buch gekauft, dass sie sagte, sie hätte erst ein Jahr später festgestellt, dass sie überhaupt noch nicht getrauert hätte. Das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Das ist ja schon traurig genug, aber noch schlimmer ist, wenn noch hinzukommt, wenn Dinge nicht klar geregelt sind, wenn es Streitigkeiten gibt zwischen den Erben und dann noch zusätzlich Entzweiungen in der Familie passieren. Denn leider Gottes ist es auch so, dass viele ihr Erbe regeln, aber auch darüber nicht mit ihrer Familie vorher sprechen.
Nun gibt es da ja ganz viele Eventualitäten. Und Sachen, die passieren können, lange bevor es zum Erbe geht, ist ja dann meistens heute ein lange vorbereiteter medizinischer Weg. Also wir sterben ja heute statistisch viel älter an einer Krankheit, die uns meistens schon bekannt ist. Uns kann ja ganz vieles passieren. Und wie gesagt, wir sprechen da nicht gerne drüber. Meistens weiß man nur, es besteht eine Patientenvollmacht oder Patientenverfügung. Und da kann ja ganz vieles drinstehen. Das heißt ja nicht unbedingt, macht alle Geräte aus oder so, sondern gewisse Eventualitäten, wie man behandelt werden muss. Was gehört in so eine Patientenverfügung alles rein und was macht an Vollmacht noch alles so Sinn?
Also bei der Patientenverfügung, bevor ich jetzt sage, was da reinkommt, ganz wichtig, die Patientenverfügung ist wirklich nur die Hälfte wert, wenn nicht zusätzlich eine Vorsorgevollmacht existiert. Es ist ganz wichtig, diese beiden Dinge zusammen zu haben, weil wenn in der Patientenverfügung das eine oder andere drinsteht und die Ärzte befolgen das vielleicht nicht, weil Ich darf das mal so behaupten, das Geschäft mit den Sterbenden ist ein sehr lukratives in den Krankenhäusern. Und mit der Vorsorgevollmacht bevollmächtige ich ja jemanden, eine Person, die meine Interessen vertritt und die dann eben bei den Ärzten dafür sorgen darf und kann, dass auch das, was in meiner Patientenverfügung drinsteht, umgesetzt wird. Das ist das A und O. Und weil oftmals gibt es ja auch dann Situationen, die wir so gar nicht genau wissen können. Das ist sicherlich ein Problem, was ich auch immer sage. Wir machen alles aus der Theorie jetzt heraus. Wir sagen, nee, das möchte ich nicht und das nicht. Woher wollen wir wirklich wissen, wie es denn ist, wenn wir in der Situation sind? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema, was auch mit einer Patientenverfügung gar nicht final zu klären ist. Umso wichtiger ist es, wenn dann mit der Familie auch schon mal vorher immer wieder darüber gesprochen wird. Wir kennen, glaube ich, alle, und das sagen fast die meisten, ich will an keinen Maschinen hängen. Ne? Das ist so auch gar nicht mehr gültig. Da haben wir jetzt seit einigen Jahren, ist das gesetzlich geregelt, dass das wirklich ganz genau konkret formuliert werden muss, was man möchte und nicht. Es gibt gewisse Vorlagen, die können wir gemeinsam durchgehen. Ich empfehle immer dann aber zusätzlich auch nochmal mit dem Arzt zu sprechen, denn viele haben auch eine chronische Erkrankung. Und auch da ist es ganz wichtig, dass das mitformuliert wird. Wenn ich zum Beispiel, ich habe den Fall gehabt, jemand sagt, ich will auf gar keinen Fall an Maschinen etc., sprich auch keine Dialyse haben, will ich einfach nicht. So. Aber dann wurde vergessen zu berücksichtigen, der Mann war sowieso schon seit 30 Jahren nierenkrank. Der hing schon an der Dialyse. Der meinte aber, er will das nicht noch zusätzlich haben, wenn irgendwie ein Multiorganversagen vorliegt. Aber das sind natürlich Widersprüche, die für denjenigen selber gar nicht widersprüchlich erscheinen. Und in dem Fall gab es nur eine Patientenverfügung und keine Vorsorgevollmacht. Und das ist nicht im Interesse dann geregelt worden. Also der ist dann an den Maschinen hängen geblieben. Ich drücke das mal so aus, ja. Und deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, bin ich erstmal gesund oder habe ich die eine oder andere Vorerkrankung? Und dann auch nochmal vielleicht mit dem Arzt zu sprechen. Aber es gibt schon gewisse, in Anführungszeichen, Vorlagen, wo man drüber sprechen kann. Ganz wichtig ist auch die palliative Versorgung, dass die festgehalten wird. Denn nur wenn der, ich sag mal, Heilauftrag im Krankenhaus aufhört, wenn die sagen, wir können für sie nichts mehr machen, dann ist ja, viele denken, das ist jetzt das Todesurteil. Aber auch dann kann man noch einige Zeit leben. Weil dann geht es natürlich darum, wie kann ich jetzt palliativ versorgt werden, damit für den Rest der Zeit meine Lebensqualität noch optimiert werden kann. Und auch das gilt es entsprechend festzuhalten.
Dann das Testament. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das für viele Menschen eine Riesenhürde ist, sich hinzusetzen, eventuell selbst eins zu schreiben oder auch dann beim Notar ein Testament anfertigen zu lassen. Warum fällt das vielen Menschen so schwer?
Ich glaube, das hat was damit zu tun. Da bin ich noch zu jung für und ach, das wird sich schon regeln. Und das ist so in Stein gemeißelt. Wenn ich jetzt hier einmal was aufgeschrieben habe, dann ist das schon praktisch mein Todesurteil. Das ist in der älteren Generation, ist das sehr oft festzustellen. Da ist eine unglaubliche Angst und es ist auch eine Angst da, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, wer soll vielleicht irgendwas bekommen. Und damit geht es jetzt gar nicht so sehr um große Vermögenswerte. Aber ein Testament ist tatsächlich ein ganz starkes Mittel, ich sag mal, praktisch ein Machtmittel auch für die Beziehungsgestaltung. Sie können ja mit einem Testament, können Sie ja, wenn Sie nicht mehr da sind, können Sie ganz viel Anerkennung bekommen. Sie können Ihre Familie in seelische Abgründe stürzen, weil jemand nicht bedacht worden ist. Sie können im Nachgang noch bestrafen, was Sie vorher nicht geschafft haben, zu klären in der Kommunikation. So, jetzt zeige ich es dem aber nochmal. Und das ist unfassbar, was da alles vorkommt. Und viele wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen. Und ich habe jetzt am Montag gehört von einer 85-jährigen Dame, die sagt, ich mache kein Testament, weil die hat zwei erwachsene Kinder. Ich habe euch gut erzogen und ich erwarte von euch, dass ihr das unter euch klärt. Also das war nun mal eine richtige Mahnung, ja. Und anstatt zu sagen, wie können wir drei das zusammen hinbekommen, aber das ist nochmal sich auch zu positionieren. Und das können Sie natürlich, wenn Sie kein Testament machen, ist das natürlich auch sehr aussagekräftig, ja. Mhm. Also ich glaube, dass es bei vielen eine Scheu ist. Aber ich glaube auch, dass viele nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Und mag jetzt Ausnahmen geben, aber Notare und Anwälte sind natürlich in den wenigsten Fällen ganzheitlich orientiert. Da werden tolle Sachen gemacht, tolle Konstruktionen, aber da wird hauptsächlich auf das Juristische und auf das Steuerliche Rücksicht genommen, was natürlich auch wichtige Themen sind oder sein können. Aber die sollten nicht an erster Linie stehen. Also ganz wichtig ist es, möchte ich auch die Menschen zu sensibilisieren, zu überlegen, was soll bleiben von mir? Und das sind ja auch nicht immer unbedingt materielle Geschichten. Das sind ja auch sehr viele ideelle Sachen. Und zu gucken, was haben wir vielleicht auch in unserer Familie schon für Erfahrungen damit gemacht? Und ich glaube, wenn man das so angeht, ist es weitaus angenehmer und leichter für die Menschen, als zu einem Notar zu gehen, der sagt, was wollen Sie, ne? Was darf ich Ihnen ausarbeiten?
Also eigentlich genau wie Sie sagen, ist es ja so, dass so ein Testament auch die Beziehung irgendwo reflektiert. Also wir Ganz bekommen stark. Ja nun sehr viel mit, auch was Menschen schon weit vor ihrem Tod mit dem Testament machen. Da hatte ich mal eine sehr interessante Gestaltung, wo eigentlich das Testament immer so A und B, um die Kinder zu lenken, sage ich jetzt mal, immer wieder abgeändert wurde. Aber so wie Sie gesagt haben, das ist ja hauptsächlich auch eine Kommunikationssache, dass man das auch vorher miteinander bespricht. Und da kenne ich halt ganz viele Beispiele, wie das dann einfach ist, wenn es nicht in der Familie überhaupt thematisiert wurde. Und das sind ja meistens dann auch emotionale Themen, woran sich ganz große Konflikte entzünden. Generell, wenn ich kein Testament gemacht habe, wie ist dann der Ablauf?
Also da ist ja eben auch ein ganz großer Trugschluss, wenn ich schon mal Leute frage, so, was glauben Sie, Sie sind verheiratet, haben 2 Kinder, was glauben Sie, wer erbt, wenn Sie sterben? Dann denken viele noch, der Ehepartner. Wenn man jetzt kein Testament macht. Das ist auch richtig, aber da kommt noch jemand dazu und das sind die Kinder. Ja, es ist also nicht nur der Ehepartner und wenn sie verheiratet sind, ist es Ehepartner und Kinder. Man sieht aber daran, wie wichtig das ist, ein Testament zu machen, zum Beispiel Menschen, die zusammenleben seit vielen Jahren, die gar nicht verheiratet sind, leben aber seit 20, 30 Jahren zusammen, haben vielleicht sogar auch eine Eigentumswohnung oder ein Haus zusammen, kommt gar nicht selten vor. Wenn einer von den beiden stirbt, der andere geht leer aus. Und wenn die zusammen vielleicht Eigentum hatten, dann erbt die Hälfte des Eigentums von dem Verstorbenen, erben dessen Familie. Und das heißt, ich lebe dann in einer Eigentumswohnung und ich sage das immer so schön. Und dann kommt dann die Mutter meines verstorbenen Lebenspartners und setzt sich bei mir in die Küche und sagt, das ist jetzt meine Küche. Welches Zimmer bekommst du? Da machen sich viele gar keine Gedanken drüber oder auch Verheiratete, die keine Kinder haben, die wissen gar nicht, dass die Eltern des Verstorbenen miterben. Und das sind ganz wichtige Punkte, die vielen gar nicht klar sind, weil die gesetzliche Erbfolge, die passt in den wenigsten Fällen. Ja, und ganz, ganz wichtig wird es bei den Patchwork-Familien. Das ist ja heutzutage, ich sag mal, schon gang und gäbe. Ich weiß nicht, wievielte Familie aus mehreren Familien zusammen besteht. Da müssen wirklich Szenarien aufgemalt werden. Und ich nenne das immer sehr gerne von einem Kollegen übernommen, den Ausdruck Probesterben zu machen. Dass man sagt, so jetzt malen wir mal auf, was ist, wenn Person A zuerst stirbt, Person B, Kind von A, Mutter von C und so weiter und so fort. Und es ist unfassbar, was da für Vermögensverschiebungen passieren können. Und Vermögen lasse ich jetzt auch mal losgelöst vom Wert. Es reicht ja schon, wenn das in Anführungszeichen das gemeinsame Heim ist, ja? Und das ist so wichtig, dass das geklärt wird, wer soll was bekommen. Weil wenn ich das nicht rechtzeitig bespreche, kann es sein, dass das mein Vermögen nachher in einer ganz anderen Familie landet, mit der ich eigentlich nie etwas zu tun hatte.
Ich erinnere mich, wir haben mit Susanne Petermann, einer Journalistin, über das Thema Patchwork gesprochen. Und die hat uns auch solche Horror-Stories erzählt, dass auch ein Lebenspartner gestorben ist und das Kind dieses Lebenspartners, zu dem gar kein Kontakt bestand, genau das gemacht hat, nämlich das Schloss hat austauschen lassen von der gemeinsamen Wohnung, die dem Verstorbenen gehört hat, über Nacht im Grunde die Lebenssituation komplett verändert hat des Partners. Und das kann nur nochmal eine Mahnung sein, sich wirklich darum zu kümmern. Wie viel Geld macht es denn Sinn, ein Testament zu machen? Was kostet das?
Ich würde mal sagen, jeder hat etwas zu vererben. Jeder. Und wenn es nur das Erbe ist, dass ich die Bestattungspflicht vererbe. Bestattungsrecht und Erbrecht sind zwar zwei verschiedene Paar Schuhe, aber es gibt die Bestattungspflicht. Und in dem Augenblick, wo ich sterbe, übernimmt automatisch jemand die Bestattungspflicht. Aber es gibt ja die Möglichkeit, ich kann ein privatschriftliches Testament machen. Da muss ich nicht zu einem Notar gehen. Da gibt es gewisse Formvorschriften. Ich muss es handschriftlich erstellen und muss es selber datieren und unterschreiben. Dann ist es gültig. Sollten natürlich die Vermögenswerte und auch Immobilien dazukommen, dann ist es zu überlegen, ob man das bei einem Notar beurkundet. Und das geht dann nach Vermögenswert. Und da sind Sie bei einem Notar, wenn Sie jetzt ein Einfamilienhaus haben, da sind Sie mal so 2.000, 3.000 Euro, ist sicherlich da so eine Hausnummer. Ne? Aber ob das unbedingt erforderlich ist, zum Notar zu gehen, ist eine andere Sache, ist in vielen Fällen so. Aber das gilt es eben auch vorher zu besprechen und auszuloten. Ne? Aber ansonsten empfehle ich jedem, also mit dem Familienstammbaum sehen wir immer sehr schnell, ob es einen Bedarf gibt, ja. Wenn ich jetzt als Beispiel ganz alleinstehend bin, ich habe überhaupt gar keine Familie und bin vielleicht alleinstehend mit einem Kind, habe keine Geschwister, der Vater meines Kindes ist vielleicht auch verstorben, habe keine Eltern, dann wäre das vielleicht ein Fall, der relativ einfach ist, weil dann gibt es nur ein Erbe. Aber ganz ehrlich, das kommt nicht so oft vor.
Die vorletzte Frage, die ich stellen wollte, haben Sie vorhin schon eingangs beantwortet. Und zwar ging es darum, dass man ja sich auch schon zu Lebzeiten mal mit dem Thema Bestattung beschäftigen sollte und auch mal mit Bestattern reden sollte und nicht erst, wenn der Todesfall, sprich wenn der Notfall, der Ernstfall da ist. Wie kommen Sie zu diesem Rat? Also wir begrüßen das natürlich, weil das ist etwas, was wir ja elementar auch oft machen, dass wir versuchen, ja, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die keinen Trauerfall im Moment haben. Wie kommt es bei Ihnen, dass Sie sagen, das ist eine ganz wichtige Empfehlung?
Das ist meine Erfahrung, als meine beste Freundin eben vor 1,5 Jahren von jetzt auf gleich verstorben ist und wir in ihrem Hause, Herr Roth, mit dem Herrn Hanisch in Köln diesen ganzen Abschiedstag hatten. Ich kannte sowas gar nicht. Die Tochter war erst total dagegen. Und die war richtig geflasht nachher, in Anführungszeichen. Da habe ich gedacht, das gibt es gar nicht. Das kann man ganz, ganz schwer in Worte fassen, wie Gefühle von Trauer, Verzweiflung gleichzeitig bestehen können, neben Freude, Glück und Dankbarkeit. Und das ist das, was uns an diesem Tage in Ihrem Hause, Herr Roth, ermöglicht wurde. Wir waren von 9 bis 18 Uhr da. Da ist alles an Gefühlen da gewesen. Aber zu erleben, dass beides nebeneinander bestehen kann, das hat eine gute Basis geschaffen, neben der ganzen Trauer dankbar zu sein für so einen wunderbaren Abschied, so eine tolle Lebensfeier. Und wenn ich bedenke, dass vielen, weil meine Freundin ist plötzlich verstorben und wurde zu Hause gefunden, viele raten dann, ach, lassen Sie, das kennen Sie ja alle, behalten Sie den Verstorbenen so in Erinnerung, wie er war. Das hätte für die Tochter meiner Freundin bedeutet, das letzte Bild war, wie die ihre Mutter tot aufgefunden wird. Also wenn man sich das überlegt und jetzt das letzte Bild, das ist unfassbar. Diese liebevolle Gestaltung des Raumes und wir haben den Sarg bemalt und es sind so viele Leute gekommen. Und das Schönste fand ich, viele Leute, das war alles recht kurzfristig, wussten nicht, dass meine Freundin im offenen Sarg da liegt. Und jetzt kamen die rein, guckten um die Ecke und ganz viele sagten, oh nein, die liegt im offenen Sarg da. Jeder ist aber bis vorne gegangen und jeder hat nachher gesagt, was für ein wunderbares Erlebnis. Und das alleine möchte ich, das ist mir schon so viel wert. Und begleitet zu werden in dem Fall von dem Herrn Hanisch, der immer wieder gefragt hat, wie geht es Ihnen? Was ist Ihnen wichtig? Wir können dieses machen, wir können jenes machen. Dieses Gefühl, so getragen zu werden, das finde ich so fantastisch. Und das kann ich einfach nur jedem weitergeben, weil ich weiß, bei meinem Vater hatten wir einen Bestatter, der ganz anders unterwegs war. Der war Handwerker. Früher waren ja die Bestatter Zimmerer, Schreiner, der war Handwerker. Und heutzutage, der Hanisch sagt immer so schön, wir sind Dienstleister, wir sind dafür da, genau Raum und Zeit zu schenken. Und das ist der kolossale Unterschied. Und das wünsche ich jedem, dass er das erleben darf, wenn er Abschied nimmt.
David, ich frage mal andersrum. Kennst du die Leute, die du beerdigst?
Ja, also ich kenne viele der Menschen, die ich beerdige. Und die meisten Beerdigungen, die ich selber mache, das sind halt Menschen, die ich entweder so aus dem normalen persönlichen Umfeld kenne oder mit denen ich halt vorher in so einen gewissen Prozess getreten bin. Viele melden sich ja auch bei uns schon zu dem Zeitpunkt, wo sie erkennen, dass jemand im Sterben liegt. Das ist natürlich nicht immer einfach. Und genau wie Frau Amels gerade gesagt hat, wenn dann so ein Prozess beginnt, ist es ja oftmals so, dass sich einer bei uns meldet, weil man mit den anderen vielleicht nicht gut darüber sprechen kann. So habe ich das jetzt auch gerade im Bekanntenkreis, dass mir jemand, bevor er mit seiner Familie gesprochen hat, eigentlich sehr gut vorbereitet, schon eine ganze Menge Themen und Wünsche geliefert hat. Und dass wir jetzt in so einen Prozess treten, dass wir miteinander sprechen. Und wo auch ganz klar eigentlich drin ist, das Wichtigste an so einer Vorsorge ist, dass man miteinander spricht. So wie Sie das
Ja.
eingangs gesagt haben, mit dieser Aufstellung der Beziehungen und Ähnlichem. Und das hilft uns natürlich auch, dass wir ein Gefühl für Menschen bekommen. Nicht nur in der Situation, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, sondern wo man vielleicht auch noch lächeln und lachen kann und sagen kann, was schön am Leben ist. Denn das ist natürlich ein ganz relevanter Bereich da drin. Also wir kriegen ein Gefühl dafür. Man kann auch noch mal reflektieren. Man kann dann gewisse Vorurteile oder Gedanken, die man da hat, wie zum Beispiel den Klassiker, dass da keine Grabstelle sein soll. Oder wie häufig hören wir, dass die Person, die verstirbt, sagt, nee, ich möchte eigentlich vielleicht nicht, dass mich dann jemand sieht, aus der Angst davor, dass das für die anderen schwer sein könnte. Und man nie mal einfach durch dieses Ausbleiben des Sprechens darüber gesprochen hat, wie die anderen das sehen, dass sie gerne Abschied nehmen würden, dass sie Vorstellungen haben, was sie gerne machen würden. Oder natürlich auch diese Offenheit. Vieles merkt man ja erst, wenn man dann in der Situation ist oder eine gewisse Zeit später, ne? Und deshalb glaube ich, gut vorbereitet sein gibt es bei uns auch. Und meine Kollegen und ich sehen das eigentlich auch immer so, dass wir auch bevorzugt gerne die Menschen begleiten, die wir vorher kennengelernt haben, weil wir natürlich auch das Gefühl haben, dass die kein anderer in diesem Moment besser begleiten kann, einfach durch die ganzen Themen, die wir da schon haben, dadurch, dass wir ein Gefühl für die Familie entwickelt haben. Und dann ein bisschen Intuition hoffe ich immer, dass wir auch haben, aus so einer Situation heraus, aber auch durch dieses Wissen, wir einfach alles, was wir tun, besser machen können.
Das macht Mut und darum soll es auch gehen. Ich glaube, dass
Genau, und Beziehungen da drin,
ja.
ne? Ja, das ist echt wichtig. Statt dass man da einfach nur, sage ich jetzt mal, so eine Dreiviertelstunde sitzt, die übliche Liste abhakt, um dann zu sagen, es waren rote Rosen gewünscht, ne? Oder so etwas, sondern dass es da einfach viel tiefer und inhaltlicher gibt. Und das gibt einfach das Potenzial, dass das echt, ja, so wie Sie gerade gesagt haben, eine Menge an Emotionen ist, so ein ganzer Blumenstrauß, auch teilweise widerstreitende Emotionen, aber dass sich das nachher einfach ganzheitlich und richtig und voll anfühlt.
Wir biegen auf die Zielgerade ein und da stellen wir immer die Frage nach der Musik. Reden Sie eigentlich mit den Leuten, die zu Ihnen kommen, auch über die Musik, die dann beim Abschied gespielt werden soll?
Also im Prinzip ja, ich habe selber so eine Bestattung, ich nenne das nicht Verfügung, sondern Bestattungswünsche so verfasst, wo ich sage, so, das gebe ich jetzt schon mal mit, damit die Familie da schon mal gemeinsam drüber sprechen kann. Und das Thema Musik ist natürlich, kommt da auch drin vor. Viele denken, Sarg oder Urne, dann wäre das Thema erledigt. Aber es ist weitaus mehr. Ich glaube, ich habe da fast 40 Punkte auf der Liste oder beziehungsweise was ich da erarbeitet habe. Nee, Musik ist ganz klar ein wichtiges Thema.
Und was steht da auf Ihrer Liste, Frau Amels?
Auf meiner Liste steht also ein Lied definitiv und das schon seit langer Zeit. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass ich Kölnerin bin. Das hat mich mein Leben lang oder uns alle durch unser Leben getragen. Und das ist unserem Veedel von Tommy Engel Blackfurs. Das werden Sie vielleicht kennen oder zumindest Sie, Herr Roth. Ne?
Ja.
Und da geht es halt um den Zusammenhalt, denn das Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahre, das ist unser Veedel, denn he hält man zusammen, egal was auch passiert. Und dieser Zusammenhalt in guten und in schlechten Tagen eben, das ist ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang Trauer und Karneval, weil ich ja Kölnerin bin, passen hervorragend zusammen, was von vielen immer so als absoluter Widerspruch gesehen wird. Das ist eine ganz tolle Kombination, wo Trauer und Gefühle zugelassen sind. Denn Karneval ist, wir halten alle zusammen. Ja. Also das wird es auf meiner Bestattung geben.
Und vertraut fühlen und sich heimisch fühlen, das gibt natürlich in so einer Situation auch Sicherheit und eine
Genau.
gewisse Offenheit, dass
Ja.
man sich überhaupt so ein bisschen fallen lassen kann. Ja, den Kontakt zu Bärbel Amels, den findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, Frau Amels. Ich glaube, das ist ein super gutes und spannendes
Ja, ich
Thema.
danke auch.
Und ich glaube auch, entgegen diesen Vorurteilen, die man hat, dass wenn ich mich damit befasse, dann wird das alles so traurig und
Nee.
emotional. Oder das ist ja auch dann so dieser Gedanke, noch ist das alles gar kein Thema. Das haben wir ja alles auch nicht in der Hand. Ich persönlich erlebe jeden Tag auf der anderen Seite auch, dass Menschen sagen, bei uns wäre schon alles geregelt. Die haben dann meinen Vater vielleicht mal in der Stadt getroffen, wenn er jeden Samstag
Ach so.
Über den Markt gegangen ist und haben gesagt, ja, wenn ich mal tot bin, dann komme ich zu euch und dann komme ich oben bei euch in den Wald oder so. Ne?
Und das, ja, und, okay, alles
das
geregelt.
Ist dann die gesamte Vorsorge und die sagen, zu Hause ist alles geregelt, meldet euch da. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, wir haben heute festgestellt, da gibt es einfach ein paar mehr Aspekte.
Ganz
und man
viel.
kann das Thema halt auch lustvoll angehen und schön regeln.
Leicht
und
zumindest, genau, ja.
Genau, immer mal ein Gesprächsansatz miteinander und ich glaube, wenn man sich mal mit etwas befasst, dann macht das die Themen halt leichter. Dankeschön.
Ja, ja, ich danke auch. War mir eine große Freude.
Das war's für heute.
Ja.
Schön am Leben bleiben und bis bald. Dankeschön, Frau Amels. Viele Grüße.
Dankeschön,
Danke.
Auch. Tschüss.
Ciao.